Ja, wir haben ja die schöne Predigtreihe beziehungsweise schon vor einigen Wochen miteinander gestartet. Die erste Predigt hatten wir über Boas und Ruth, Noemi auch etwas, ja. Und dann hatten wir verschiedene Ehepaare oder auch Themen betrachtet hier miteinander. Und beziehungsweise ist ja extra der Titel breiter gewählt als jetzt nur Ehen. Und heute geht es um Freundschaft. Bernhard hat es schon gesagt. Echte, tiefe Freundschaft von zwei jungen Männern, die dann ja, einiges Herausfordernde zu bestehen hatten. Vielen ist die Geschichte bekannt und die Herausforderung heute Morgen ist, die streckt sich über 10 Kapitel. Aber wir werden nur so da durchhupfen. Ja, ich kann das nicht alles lesen, leider. Aber das wäre es wirklich wert, dass man das mal liest, was da so los war. Denn das ist richtig, richtig spannend. Und wie die beiden da agieren und wie andere auch da agieren und vielleicht nicht immer so gut dastehen. Das erste Vorkommen ist in 1. Samuel 13. Da lesen wir etwas von dem Jonathan. Also außer, dass er geboren war. Aber jetzt in Vers 2. Saul erwählte sich 3000 Mann aus Israel. Saul ist gerade kurz vorher König geworden und hat jetzt beschlossen, wir brauchen zur Verteidigung eine schnelle Eingreiftruppe. Und das sind diese 3000 Mann. Wenn es schlimmer wird, dann gibt es Generalmobilmachung, das kommt auch vor, dann werden alle zu den Waffen gerufen. Aber die 3000, die sind so für die üblichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel mit den Philistern. 3000 Mann aus Israel, davon waren 2000 Mann mit dem Saul und 1000 mit Jonathan. Da merken wir, der Jonathan war offensichtlich der erwählte Thronfolger, er war auch der älteste Sohn von Saul und hat hier schon die Aufgabe, ein kleines Heer zu führen. Wobei 1000 Mann ist schon nicht so klein. Ja? Also ich habe noch nie eine Gruppe von 1000 Leuten führen müssen. Ja? Wenn man das jetzt mal so denkt, für ein Heer, okay, gibt's größere Zahlen. Aber der Jonathan, der hatte schon was gelernt, der hatte schon was drauf, denn er war der Befehlshaber über 1000 Mann Fußvolk, um das Land zu verteidigen. Und der Jonathan, und das ist das Nächste, was wir dann lesen, Jonathan schlug den Wachposten der Philister, der bei Gibea war, und die Philister hörten es. Das ist natürlich so eine Sache. Wenn man jetzt weiß, wie damals die Kräfteverhältnisse waren, dann ist das ungefähr so, als wenn Österreich jetzt, oder sagen wir mal, nur eine kleine Truppe von Österreich, vom Burgenland aus Russland angreift. So. Ja, das ist nicht ganz schlau, glaube ich. Die militärische Übermacht ist ungefähr so zwischen den hier und ja, zwischen den Israeliten und den Philistern, ungefähr in diesem Verhältnis. Aber warum tut der Jonathan das? Also wir merken, er war mutig oder vielleicht auch übermütig, aber wir betrachten das noch genauer. Auf jeden Fall handelt der Jonathan. Der sitzt nicht nur da. Und dann gibt es eben eine Kampfhandlung und der Saul hat in der Zeit nicht nach Gottes Willen gehandelt. Und dann ist ein echtes Problem. Dass der Jonathan da angegriffen hatte, war eigentlich noch nicht so ein großes Problem. Aber dass der Saul nicht im Willen Gottes lebt, das ist ein echtes Problem. Denn dann kommt der Samuel, das war damals der Prophet und auch noch der Chef des Landes, bevor der Saul König wurde, und da gab es so eine Übergangszeit, und Gott schickt den Samuel zu dem Saul und sagt, das war sehr dumm von dir. Du hast den Befehl von Jahwe, deinem Gott, nicht ausgeführt. Denn gerade jetzt hätte er, und jetzt hören wir genau zu, was, was Samuel dem sagt, sagen muss. Ja? Gott hätte dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Ja? Gehorsam bringt immer Segen. Wenn Gott etwas sagt, dass das so ein richtiger Weg ist, dann ist das ein richtiger Weg, dann bleibt das auch so. Den ändert er für unseren Ideen nicht extra ab und für den Saul auch nicht, obwohl der König von Israel war. Aber was ist ein König von Israel gegenüber Gottes Wort? Er hätte das bestätigt. Aber nun, jetzt gibt es eine andere Situation, aber nun wird es keinen Bestand haben. Jahwe hat sich einen Mann gesucht, der ihm gefällt und ihn zum Führer über sein Volk bestimmt. Denn du hast dich nicht an das Gebot Jahwes gehalten. Und jetzt denken wir vielleicht einen Schritt weiter. Das ist der Mann Gottes kommt zu Saul und sagt ihm das. Und Jonathan war der designierte Thronfolger. Was heißt das für Jonathan? Seine Lebenspläne sind hinüber. Wenn er Gottes Wort ernst nimmt, weiß er von diesem Tag an, dass er niemals Thronfolger sein wird. Das Königtum von Saul hatte keinen Bestand. Weil sein Vater so eine Dummheit gemacht hat, muss er in den sauren Äpfel beißen. Jonathan wusste, er wird kein König werden. Es wird einen anderen geben. Und ich denke mir, das ist nicht so ganz leicht. Und wenn man in die Geschichte der Menschheit hineinschaut, dann hat das über solche Dinge schon Kriege gegeben. Aber von Jonathan, was ist das Nächste, was wir von Jonathan lesen? Es kommt dann eben zu einem weiteren Auseinandersetzung mit den Philistern. Und in Kapitel 14, Vers 6, da lesen wir wieder etwas von Jonathan. Da ist ein S zu viel am Anfang. Das kann man auch komplett weglassen. Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Und das ist eine Umschreibung für die Feinde Gottes. Denn die sollten ja aus dem Land vertrieben werden, weil sie Gottes Wort nicht gehorchten, die Philister. Lass uns hinübergehen, vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu helfen. Wir sehen hier bei dem Jonathan, obwohl sein Vater einen gottlosen Weg gewählt hat, dass der Jonathan auf Gott vertraut. Er hat immer noch die Hoffnung, Gott kann durch uns etwas tun, wenn wir, er persönlich, er als Jonathan und sein Waffenträger, nur zwei Leute, ja, vorher waren es noch 1000, jetzt sind es nur zwei, die greifen die Philister an. Das ist ja völlig verrückt. Nein, es sind drei. Und der eine ist übermächtig, der allmächtige Gott. Das ist der Blick, den der Jonathan hat in dieser Situation. Saul hat vorher selber geopfert, obwohl er das nicht sollte, weil die Leute wegliefen. Jonathan hat den Blick so klar auf Gott gerichtet, dass ihm die Leute egal sind. Er weiß, Gott kann auch mit zwei Leuten einen Krieg gegen 1 Million gewinnen. Oder gegen 100.000 oder wie auch immer wie viele. Das ist ja völlig wurscht. Und diesen Blick hat er so klar, dass er das anfängt. Und die Geschichte geht dann so weiter. Jonathan sagt, und der Waffenträger, der ist auch mutig, der sagt, was du sagst, da gehe ich mit. Ja? Und so sind die zwei und die marschieren dann auf die Philister los. Und der Jonathan sagt noch, wenn die Philister sagen, jetzt war das auch noch ungünstig, die Philister lagerten oben auf einer Höhe und unten im Tal kommt der Jonathan. Ich meine, ungünstiger kann es ja gar nicht sein. Da braucht man von oben nur drei Steine runterwerfen und die treffen die. Aber der Jonathan sagt, wenn die Philister sagen, wir sollen zu ihnen hinaufkommen, ja, und viele von euch sind ja schon mal in den Bergen gekraxelt, die müssen da wirklich ein steiles Stück auf allen Vieren hinaufgehen, klettern, Dann ist das vom Herrn. Also er legt das so ein bisschen in Gottes Hand und sagt, wenn die so und so sagen, dann ist das von Gott. Und so wird das dann auch. Und der Jonathan überfällt dort wieder einen Wachposten und besiegt den. Und dann ist das so gewaltig, dass Israel nochmal einen Sieg einfährt, mit Saul auch an der Spitze. Aber wir sehen hier den Jonathan, und das ist wichtig, um das Weitere zu verstehen, was später geschieht. Was haben wir bisher über Jonathan erfahren? Er hat Mut, er ist wirklich ein mutiger Mann und er hat Gottvertrauen. Und wir haben auch gesehen, es geht ihm nicht um ihn. Es geht nicht um den Jonathan. Er weiß schon, dass sein König, dass er nicht König werden wird. Obwohl er bis dahin war er Thronfolger. Und er hat da einen geistlichen Durchblick, sowohl was seine Person betrifft, als auch was die Lage Israels betrifft. Ja, er war der eigentliche Thronfolger. Er hätte König werden sollen. Er war schon ausgebildet in Heerführung. Und hat aber den geistlichen Durchblick, es geht gar nicht so sehr um ihn, es geht nicht um das Königtum von Saul, es geht auch nicht um den Stamm Benjamin, aus dem der Saul kam, sondern es geht um Gottes Volk in Gottes Land und um Gottes Willen und dass der zum Tragen kommt. Und diesen Blick hatte er und deshalb greift er auch, wo es nur noch schwierig war, greift er die Feinde Gottes an. Und setzt den Willen Gottes dort um. Jetzt lesen wir dann ein paar Kapitel später etwas, ich kann das nicht alles lesen, etwas über David. Der war wohl ein ganzes Stück jünger als der Jonathan. Nämlich der Samuel, der Prophet, wurde von Gott geschickt. Gott hat ja schon gesagt, ich habe mir einen anderen ausgesucht. Und jetzt ist es dann soweit, dass wir das dann auch lesen. Samuel wird losgeschickt und Samuel hat Angst. Wenn Saul mich dabei erwischt, dass ich einen anderen zum König salbe, was macht er dann? Der bringt mich um. Da merken wir auch, Saul hat sich vom Gottesmann zum Gewaltherrscher verändert. Wo es um ihn ging, verstand er keinen Spaß mehr. Da hätte der nicht davor zurückgeschreckt, und ich denke, der Samuel hatte keine unberechtigte Angst, er hätte nicht davor zurückgeschreckt, einen Mann Gottes wie den Samuel, den letzten der frühen großen Propheten und Richter Israels, umzubringen. Aber Gott sagt, du machst ein Opferfest dort und ich bin mit dabei und dann salbst du den, den ich dir sage. Und das ist eine spannende Sache, denn er kommt in eine große Familie. Der Isai, der hatte 8 Söhne. Das ist ja schon was, ja? 8 Söhne. Und der Samuel kommt da rein und sieht den Ältesten, einen großen, stattlichen Mann, und denkt, das ist er, das muss er sein. Und Gott sagt, na Moment, du siehst seine äußere Gestalt. Der Mensch sieht ja, was vor Augen ist, ich aber schaue ins Herz, der nicht. Dann kommt der Zweite und die werden der Reihe nach, dann kommt der Dritte, wird auch nichts, der Vierte, die 3, 4, 5, 6, 7 werden gar nicht mehr mit Namen genannt. Wir wissen nur die Namen von den ersten 3. Und dann kommt dieser berühmte Satz, im Luthertext heißt es, sind das der Knaben alle? Ja, also sind das alle deine Söhne? Ich meine, es ist ja eine schräge Situation. Samuel steht dort in dieser Familie, 7 Söhne, und er ist gekommen, um einen König zu salben, weil Gott ihm das gesagt hat, und hat aber gesagt, du musst dann auf mich hören, ich zeige dir welchen. Jetzt sind 7 da und keiner ist es. Hier hat er sich verhört, ist er auch schon zu alt? Kann er das nicht mehr klar wahrnehmen, was Gott sagt? Aber er fragt, sind das alle deine Söhne? Isai sagte, der Jüngste ist noch übrig, aber der hütet gerade die Schafe. Den hat man überhaupt nicht im Blick. Der war viel zu klein und zu unbedeutend. Und das sagte Samuel, schick jemand hin, das lass ihn holen. Wir werden uns nicht zum Mahl setzen, zum Festmahl, denn das war so die äußere Form für diese Königssalbung, bevor er gekommen ist. Da schickte Isai einen Boten und ließ David kommen. Der Junge war bräunlich, hatte schöne Augen und sah gut aus. Da sagte Jahwe, auf, salbe ihn, er ist es. Samuel nahm das Ölhorn, salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes auf David oder über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte zurück nach Rama. Da haben wir natürlich schon zwei sehr interessante Dinge. Er ist der Jüngste und offensichtlich der Unbedeutendste. Weil wenn man ein Familienfest feiert und einen lässt man bei den Schafen, also das ist mir noch nie passiert. Ja, also ich heiße ja auch Samuel, wir sind vier Geschwister in der Familie, aber wenn ein Familienfest war, da waren alle da. Sonst ist kein Familienfest. Es sei denn, einer kann mal nicht. Okay, wir sind jetzt in Österreich, wir können nicht zu jedem Familienfest. Aber der David, der war ja bei den Schafen, den haben wir einfach dort vergessen. Und dann der letzte Satz, nachdem er gesagt war, der Geist Gottes kam auf ihn und verließ ihn nicht mehr. Ab da ein anderer Mensch, eine andere Situation, der Gesalbte Gottes. Ja, und dann gleich im nächsten Kapitel die große Situation, eben die Philister, die Übermacht der Philister, die haben jetzt nicht nur viele Menschen, sondern die haben auch noch einen, der größer ist als alles. 3 Meter groß. Das ist ungefähr so groß wie da, oben dieser Rand. Das sind 2,50, ja. So groß war der, hatte auch ungefähr solche Schultern und das entsprechende Handwerkszeug, um Menschen umzubringen. Und der stand vorne und sagt, schickt einen vor, ja, wer mich besiegt, dem wollen wir dienen. Ja bitte, das ist doch völlig unmöglich. Ja, das ist der Pascal Klein dagegen. Ja. 3 Meter. Und das geht tagelang so. Der spottet über die Israeliten und er spottet auch über Gott. Und dann kommt David mal zu diesem Geschehen, der war eigentlich noch viel zu jung, um Kriege zu führen, auch zu klein, kommt dahin und hört das. Und der sagt, ja, was ist denn hier los? Der spottet über Gott und keiner unternimmt was. Und die anderen sagen, hast du den mal gesehen, wie groß der ist? Den kann man nicht besiegen. Das ist unmöglich. Und David sagt, als er dann schon auf ihn loszieht, der Goliath spottet nämlich immer noch, David rief zurück, du kommst zu mir mit Kurzschwert, das ist Vers 45 in 1. Samuel 17, mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ist also komplett ausgerüstet, ein echter Krieger der damaligen Zeit. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der kampfbereiten Heere Israels, den du verhöhnt hast. Und da frage ich mich, was hat der David da für ein kampfbereites Heer Israels gesehen? Das muss der geistliche Blick gesehen sein. Denn die anderen waren zitternd in den Stellungen und keiner wollte vor. Und alle haben gesagt, habt ihr den großen Goliath gesehen? Da gehen wir nicht hin, da gehen wir sicher nicht hin. Und wenn wir die Anzahl lesen, Saul hatte nämlich inzwischen eine Mobilmachung befohlen und dann waren nicht mehr 3000 bei ihm, sondern 600. Die anderen hatten sich in den Höhlen versteckt. Das waren die kampfbereiten Heere Israels. Nein, das hier müssen andere kampfbereite Heere, anscheinend hat er einen Engel gesehen oder irgendwie durchgeblickt, Gott wird das richten. Das sagt er auch. Ich komme zu dir, nicht mit den 40.000, die hinter mir stehen, sondern ich komme zu dir im Namen Jahwes, im Namen Gottes, des Allmächtigen, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben, ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Das ist schon der Mund ziemlich vollgenommen, wenn man vor einem Riesen steht. Da muss man eine innere Festigkeit in Gott haben, sonst lässt man so einen Unsinn. Denn menschlich gesehen kann das nur schief gehen. Und wir wissen das Ergebnis, es geht nicht schief, der David hatte auch eine Waffe, und zwar 5 glatte Steine aus dem Bach aufgesammelt und eine Steinschleuder, und er erlegt den Goliath. Und Israel hat einen großen Feind besiegt. Was sehen wir bei David? David hatte auch Mut und David hatte auch Gottvertrauen. David hatte auch den geistlichen Durchblick, mehr als die anderen Israeliten, und David war der neue gesalbte Thronfolger, der zukünftige König. Und wenn wir das jetzt innerlich vergleichen, Jonathan, ja, so haben wir hier zwei geistliche Männer, die beide Mut hatten, die beide einen geistlichen Durchblick hatten, und der eine war der mal angedachte König und der andere war der wirkliche zukünftige König. Und wenn da der Jonathan kein demütiges Herz gehabt hätte, dann hätte es zwischen den beiden zum dauernden Kampf kommen müssen. Aber das genau geschieht nicht. Sondern jetzt passiert etwas, und das ist auch wieder von Gott. Nach diesem großartigen Sieg hat der Saul hatte ja versprochen, wer den Goliath besiegt, was bekommt der? Hat jemand eine Ahnung, was der bekommt? Ja, die Tochter hat er versprochen. Also das war damals noch was. Ja, gut, dass das heute nicht mehr gibt. Damals, der Saul hatte gesagt, wer den besiegt, der bekommt meine älteste Tochter. Die waren auch unverheiratet. Also das war und eine höhere Ehre, eine größere Ehre, als Schwiegersohn vom König zu werden. Ich meine, man sieht das heute noch etwas in England zum Beispiel oder in anderen Königshäusern. Also da jetzt einfach reinzustiefeln und zu sagen, hallo, schöne Prinzessin, ich halte um deine Hand an, da fliegt man achtkantig raus. Ja, und damals auch, da wäre man gar nicht hingekommen. Und jetzt, eben, da merkt man, wie viel auf dem Spiel stand. Dem Saul ist das wirklich etwas wert. Und jetzt hat er David, den Goliath, besiegt. Und der Saul muss eben mit ihm reden, ganz klar, der lässt ihn kommen. Und nachdem er dann fertig geredet hat, Jonathan war offensichtlich dabei, er war ja die rechte Hand von Saul, er war dabei. Nach diesem Gespräch fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Und das ist eine Tiefe der Freundschaft, die nur wenige erleben. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Saul nahm David von diesem Tag an ganz zu sich, ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurück, sondern David sollte ja dann in der Saul sein. Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David, weil er ihn so lieb hatte wie sein eigenes Leben. Und wenn in einem biblisch-hebräischen Text etwas wiederholt wird, hier zweimal nacheinander, in zwei Verse, dann ist das eine echte Betonung, wie außergewöhnlich und wie fest das ist. Dabei zog er den Mantel und Rüstung aus, bekleidete David damit, er schenkte ihm sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Was heißt das? Wenn der Königssohn seinen Mantel verschenkt, sein Schwert, seinen Bogen, seinen Gürtel. Das sind die Insignien seiner zukünftigen Königsherrschaft. Es gab zu der Zeit in Israel, und das ist kurz vorher beschrieben, nur zwei Schwerter aus Eisen, der Rest waren Holzknüppel. Saul hatte eins und sein Sohn Jonathan, denn die Philister hatten mehr Know-how in Sache Schmiedekunst und hatten das ganz an sich gerissen. Die Israeliten konnten gar keine Schwerte schmieden. Brauchten sie auch eigentlich nicht, aber in dem Fall halt doch. Und es gab nur zwei und der Jonathan verschenkt sein Schwert an David. Das heißt, hier sehen wir wieder einen klaren geistlichen Blick, wer der zukünftige König sein wird. Und der Jonathan hat das gleich am Anfang schon, unmittelbar nach dem Sieg gegen Goliath, hat er das schon, sag mal, auch handlungsmäßig deutlich gemacht. Er steht dahinter, dass David König wird. Leider steht der Saul noch gar nicht dahinter. Und da gibt es ja dann verschiedene Katastrophen. Ja, im Kapitel 19, Vers 1, Saul sprach vor seinem Sohn Jonathan und seinen Dienern offen davon, David zu töten. Jonathan hatte David lieb gewonnen und warnte ihn, mein Vater will dich umbringen, sagte er, nimm dich morgen früh in Acht und bleib im Versteck. Da sehen wir, der Jonathan hält mehr zu David als zur eigenen Familie. weil er Gottes Wort wirklich respektiert. Weil er sagt, das ist der Maßstab. Gott hat das gesagt und dann ist das so. Und ihm will ich gehorchen und ich will auf der Seite sein, bei dem, der zu Gott gehört. Das nächste, was wir lesen, Kapitel 20, da wird es dann noch schwieriger. Saul hat inzwischen schon einen Speer auf David geworfen. Und komm, wir gehen nach draußen, sagte Jonathan zu ihm, während sie miteinander gingen. Sagte er, vor Jahwe, dem Gott Israels, verspreche ich dir, ich werde meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit aushorchen. Jonathan verspricht, ich werde für dich, David, für dich werde ich meinen Vater aushorchen, den König von Israel. Wenn ich feststelle, dass es gut um David steht und ich dir keine Nachricht schicken sollte, dann möge Jahwe mir dies und das tun. Das ist eine Form der Selbstverfluchung. Also er wird das auf jeden Fall tun. Er versichert dem David hier, ich halte zu dir, auch wenn du jetzt in die Wüste musst. Wenn mein Vater aber wirklich deinen Tod beschlossen hat, dann werde ich es dir persönlich mitteilen und dich ziehen lassen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Und Jahwe, unser Gott, möge mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das einem Sohn wirklich wehtut, wenn er sagen muss, Gott war mal mit meinem Vater, aber das ist vorbei, er ist nicht mehr mit ihm. Und mein Vater hat den gottlosen Weg gewählt. Und deshalb gehe ich nicht mit. Und das ist echte geistliche Freundschaft, was wir hier sehen. Ja? Jonathan, der Ältere, steht zu David und unterstützt ihn und hilft ihm zum Überleben erstmal. Aber auch mit einem Blick drüber hinaus. Denn er sagt, und nicht wahr, solange ich lebe, wirst du mich die Güte Jahwes spüren lassen. Das sieht der Jonathan schon. David wird der Segensträger für Israel sein, als König, von dem, was Gott, Jahwe, Israel Gutes tun wird. Und er sagt, wenn das dann so wird, dann mach es bitte nicht so wie die Könige um uns herum. Denn was machten die Könige, wenn da aus der anderen Familie jemand König wurde? Gewöhnlich wurde die alte Familie komplett umgebracht. Und Jonathan und die wussten, dass das passiert ist so. Und der Jonathan sagt, mach das mit mir nicht so, weil wir sind ja echte Freunde. Dass du mich die Güte Jahwes spüren lassen wirst, dass ich nicht sterben muss. Entziehe auch meiner Familie niemals deine Gunst. Auch dann nicht, wenn Jahwe deine Feinde, Davids Feinde, Mann für Mann beseitigen wird. So schloss Jonathan einen Bund mit David und seiner Familie. Er sagte, möge Jahwe Davids Feinde zur Rechenschaft ziehen. Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Wir lesen es zum dritten Mal. Ja, welch eine Verbindung und immer Gott in der Mitte. Ja, das ist nicht jetzt eine rein menschliche Freundschaft oder gar, was manche heute meinen, das wäre eine homosexuelle Beziehung gewesen. Was ein Unsinn. Hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es letztlich um Heilsgeschichte und wie Gott Männer, die den geistlichen Durchblick hat, zueinander führt und die zusammenhalten. Dann muss ich das jetzt überspringen, um noch irgendwie weiter zum Ziel zu kommen. Es gibt noch einen Bund, also von keinem Freundschaftspaar in der Bibel lesen wir einen Bund, sie verbanden sich, machten einen Freundschaftsbund, sie schlossen einen Bund, sie bestätigten den Bund vor Jahwe. Und jetzt in Kapitel 23, da ist das schon die ganze Zeit, ist der David auf der Flucht, mal hier in der Wüste, mal dort in der Höhle, mal da auf einer sogenannten Bergfeste, also auf unwegsamen Gelände in den Gipfeln, so in der südlichen heutigen Negev-Wüste, da um Hebron herum. Man kann diese Gegend heute noch aufsuchen und die ist nach wie vor sehr, sehr dünn besiedelt. Da wohnen nicht viele Menschen. David hielt sich hauptsächlich in den natürlichen Bergfestungen der Wüste auf, vor allem im Gebirge der Wüste Sif. Saul war die ganze Zeit hinter ihm her, manchmal mit 2000 Leuten. Einmal hatten sie den ganzen Berg umzingelt, wo David und seine Leute oben auf dem Berg waren. Und dann fallen die Philister ins Land und Saul bekommt Meldung, du musst gegen die Philister kämpfen, du kannst dich hier nicht mit einem einzelnen Israelit beschäftigen. Und dann ist er weg und David kommt wieder frei, denn die Leute von Sif, die hatten den verpetzt. Ja. Und das war alles, die hatten den verraten. Das war alles diese Situation. Aber Gott ließ David nicht in seine Hände fallen. David wusste, dass Saul unterwegs war, um ihn zu beseitigen. Und das finde ich spannend. Saul ist nicht nie bis zu David gekommen. David war mal hinten in der Höhle und hat Saul dann nachher zugerufen und hat ihn verschont. Das sehr wohl. Aber er ist ihm nicht ans Leben gekommen, weil Gott das nicht zuließ. Und dann lesen wir gleich im nächsten Vers, als er einmal in Horesha war, in der Wüste Sif, kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, Gott zu vertrauen. Da denke ich mir, der Jonathan hat zu Hause gesessen und hat sich überlegt, wie wird David das durchstehen? Jetzt ist er schon Monate, wie viele Monate weiß ich nicht, das steht leider steht nicht da im Text, aber er ist schon Monate um Monate unterwegs auf der Flucht. Er hat zwischendurch seine Eltern, weil es die auch nicht mehr in der Sicherheit waren, seinen Vater und seine Mutter, nach Moab gebracht, ins feindliche Nachbargebiet, damit die dort sicher wohnen können, bis die Lage in Israel wieder besser wird. Da sehen wir, wie der Zorn von Saul sich gesteigert hat. Und Jonathan macht sich Gedanken, wie steht er das durch? Hoffentlich vertraut er noch auf den Herrn. Hoffentlich glaubt er noch an das, was Gott ihm damals gesagt hat. Und er macht sich auf und besucht den und findet den auch und kommt bis dorthin und ermutigt ihn, auf Gott zu vertrauen. Hab keine Angst, sagt er zu ihm. Mein Vater Saul wird dich nicht zu fassen bekommen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater ganz genau. Beide schlossen einen Bund vor Jahwe. Dann kehrte Jonathan nach Hause zurück, während David in Horesha blieb. Das ist die letzte Begegnung zwischen David und Jonathan. Es dauert dann noch ein paar Kapitel und dann gibt es einen Kampf und Jonathan wird von den Philistern umgebracht. Aber was nehmen wir damit mit für unser Leben? Natürlich, und das ist mir schon sehr wichtig geworden, auch David, auch nachdem er den Geist Gottes hatte, auch nachdem er als König gesalbt war, auch obwohl er eine stabile Familie hatte, liebe Eltern, da wird nachher erwähnt, dass Vater und Mutter noch leben, auch trotzdem, er braucht geistliche Freunde. Und wir brauchen das sicher auch. Wir sind nicht in der gleichen Situation wie David. Wir brauchen das und jemand muss ja auch dem anderen Freund sein. Wo können wir jemand, ein geistlicher Freund sein? Jemand, der so ermutigt, wie er hier steht. Ja? Da kam Sauls Sohn Jonathan zu ihm und ermutigte ihn, auf Gott zu vertrauen. Wir können lernen, dass der Volksmund nicht immer recht hat. Der Volksmund sagt, Blut ist dicker als Wasser. Das heißt so viel, die Familienbande ist letztlich immer stärker als alles andere. Hier zeigen uns die beiden Freunde, Gottes Wille ist wichtiger als Familie, wichtiger als das eigene Wohlergehen, als der Egoismus, der in uns drin ist. Es ist wichtiger als alles andere. Und das, denke ich, können wir dort von David und von Jonathan lernen. Jeder Mensch braucht Ermutigung im Leben, gerade als Menschen, die Jesus nachfolgen, brauchen wir das. Und können wir das geben? Und das wäre jetzt die Frage zum Schluss. Na, die Punkte sollten nicht dahin, aber sie sind da. Wen möchtest du heute Und das wäre jetzt zum Nachdenken noch kurz zum Abschluss. Wen möchtest du heute oder in der kommenden Woche im Vertrauen auf Gott ermutigen? Vielleicht können wir jetzt da eine Minute oder zwei drüber nachdenken. Gibt Gott uns jemanden in den Sinn, den wir ermutigen können? Und als Gedankenhilfe, das kann in deiner direkten Umgebung sein, in deiner Familie oder dein Freund aus Jugendjahren. Irgendjemand, den Gott in den Sinn gibt. Vielleicht ein Missionar, irgendwo aus dem Missionsfeld. So oft gehört, dass auch Missionare irgendwo irgendwann einsam und deprimiert sind. Oder jemand, der verfolgt ist. Viele unserer Geschwister irgendwo auf der Welt werden verfolgt und man kann ihnen Karten schreiben. Und eine Karte mit einem Vers aus Gottes Wort, und die Verse sind ja sehr international, also der kann die auch in seiner Bibel oder in seinem Gedächtnis aufrufen, die trösten ungemein, wenn man da Monate oder Jahre allein in einer Zelle sitzt. Also, lasst euch vom Gottes Geist da führen, wen könnt ihr ermutigen? Amen.